Dirk?
Ja?
Ich habe was Interessantes gefunden. Du wirst es nicht glauben.
Sag an.
Tupac.
Kenn ich. Ist tot.
Genau.
Oder?
Tja. Wir sind uns nicht sicher. Aber darüber reden wir jetzt. Ja, Dirk, da sind wir. Also hier ist Markus Kruslinski, mir gegenüber sitzt der wunderbare Dirk Fenske und wir sind jetzt hier in dem offiziellen oder in dem inoffiziellen, weil offiziell sind wir ja nicht benannt dazu, in dem wahrscheinlich einzigen Offenbarung 23 Podcast, der sich Folge für Folge an dem Ding abarbeitet.
Ja, bis jetzt scheinen wir die Einzigen zu sein. Ich habe jedenfalls keinen anderen gefunden. Frage mich allerdings durchaus, warum nicht?
Ja, da bin ich auch dabei. Ich würde kurz mal die Zeit nutzen, bevor wir einsteigen. Vorher ist mir eins ganz wichtig. Also wir sind ja jetzt hier im Podcast über Offenbarung 23 und da wird es viel um Verschwörungstheorien gehen. Und bevor wir beginnen, möchten wir klarstellen, dass wir selbst nicht an Verschwörungstheorien glauben. Aber dennoch denken wir, dass es wichtig ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, und weil es auch sehr repräsentant, sehr präsent ist und verbreitet ist. Und wir denken, dass diese Hörspielserie eine gute Rezension verdient hat. Verschwörungstheorien können harmlos sein, aber auch gefährlich und sogar schädlich sein. Und deswegen ist uns immer wichtig, kritisch zu hinterfragen und sich auf Fakten und bewiesene Informationen zu stützen. Und das werden wir auch hier in diesem Podcast tun. Wir werden uns in diesem Podcast mit verschiedenen Verschwörungstheorien auseinandersetzen, sofern es für die Besprechung des Inhalts notwendig ist. Aber auch nicht mehr. Also das soll einfach mal klargestellt sein.
Das sollte es, richtig.
Steigen wir ein. Ich habe das Blatt zur Seite gelegt. Wir können loslegen. Mein Vorschlag ist, wollen wir uns ganz kurz mal überhaupt mit der Geschichte belegen. Also wir stellen einfach mal das Konzept vor von Offenbarung 23.
Halte ich für das Beste, auch für die Einsteiger, die noch gar nicht wissen, wovon wir hier reden.
Genau, Offenbarung 23 ist eine Hörspielserie, die man unter anderem bei Spotify, bei iTunes, bei Tidal.
Auch hier die Anmerkung, unbezahlte Werbung, versteht sich.
Unbezahlte Werbung.
Eigentlich gar keine Werbung.
Gar keine Werbung, nein, weil wir lieben dieses Hörspiel, aber wir möchten es ein bisschen bewerben, weil es doch sehr gut ist.
Das Hörspiel möchte ich bewerben, aber die Portale muss jetzt nicht sein. Das sind nur Tipps, wo man es hören kann.
Genau, man kann es aber auch genauso für den Enthusiasten, man kann das auch an verschiedenen Verkäufern auch als CD-Version erwerben. Und die CDs haben durchaus eine ganz hübsche Optik teilweise. Die folgen einer Optiklinie. Und
ja, das ist so typisch Bastei-Lübbe. Die haben eigentlich immer gute Cover.
Genau. Da bist du schon beim Herausgeber. Bastei-Lübbe gibt die ersten Folgen heraus. Und die Geschichte mit der Offenbarung 23 ist ein Wortspiel mit dem Neuen Testament. Es gibt eine geheime Offenbarung des Apostel Johannes und die besteht lustigerweise aus 22 Kapiteln. Und dementsprechend ist natürlich der Hinweis, die Offenbarung 23, also eine weitere Offenbarung, die aber nicht veröffentlicht ist.
Ja, zumal dieser Teil des Neuen Testaments ja auch als geheime Offenbarung von Johannes gehandelt wird. Das ist allerdings noch so gefährliches Randwissen, weil ich weiß leider nicht, warum das so ist.
Na, weil es mit der Apokalypse endet.
Ja, das Interessante ist halt, dass ja in 22 Kapiteln eingeteilt die Apokalypse ankündigt.
Genau.
Aber sie kommt nicht. Da fragt man sich doch, gibt es denn noch Kapitel 23?
Ja.
Also schöne Analogie eigentlich.
In den Geheimarchiven des Vatikan. Man könnte jetzt fast, wir würden fast schon wieder Teil 101 machen, voll lauter Schreck. Ja. Aber nein, aber das ist ganz egal. Aber wie gesagt, der Bastei-Lübbe Verlag bringt das 2005 raus. Ich persönlich bin da sehr spät drauf aufmerksam geworden und ich glaube, ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich dir die Hörspielserie empfohlen habe und dass du daraufhin da so ein bisschen eingestiegen bist. Ganz kurz mal, wir machen ein bisschen Randwissen, weil es nämlich am Anfang in den ersten 29 Folgen super interessant ist. Zum Beispiel, wer dort alles mitmacht.
Absolut interessant.
High Class. Man muss sagen, Bastei-Lübbe fährt auf, was aufzufahren geht. Als Erzähler fungiert Helmut Kraus, vielen bekannt als der Nachbar von Löwenzahn. Bei Löwenzahn als der Nachbar von Peter Lustig.
Ja.
Unglaublich gute Stimme.
Leider verstorben, aber großartiger Schauspieler.
Großartiger Schauspieler. Und das ist beim Erzähler auch sehr wichtig. Der Erzähler muss auch, und jetzt muss ich mal kurz den Ton abschalten, der Erzähler muss auch ein bisschen Schauspielern. Und das wird man in den späteren Phasen dieses Hörspiels nochmal besprechen, ob das immer so klappt. Aber Helmut Kraus als Erzähler, großartig. Diese getragenen Erzählstrecken, die sind super. Und Tron wird gesprochen von Benjamin Völz, der unter anderem Keanu Reeves oder David Duchovny spricht,
ja.
Was natürlich das Mystery-Ding nochmal richtig auflebt, wenn man sozusagen Mulder hört.
Ich muss an der Stelle aber noch einen mitnennen, denn ja, Mulder ist natürlich schon meine Ansage, aber James Spader, mag jetzt eine persönliche Präferenz sein, aber der Benjamin Völz, der hat dem James Spader noch eine ganz andere Dimension gegeben. Also schon ein sehr guter Schauspieler. An der Stelle kurzer Seitenhieb. Ich bin ein unglaublicher Fan von Boston Legal. Da gehen wir bestimmt später irgendwann nochmal drauf ein in einem anderen Cast. Aber diese deutsche Umsetzung, ich habe sie im O-Ton und auf Deutsch gesehen. Und die deutsche Synchro, die ist einfach nochmal um Längen besser. Und das ist dem Völz zu verdanken. Der ist einfach ein genialer Sprecher.
Ja, der fühlt den Spader auch ganz gut. Ich finde, also wir werden mit Sicherheit in unserem wir sind ja jetzt hier in der Sonderfolgenreihe, aber in unseren Hauptfolgen werden wir mit Sicherheit auf Boston Legal eingehen, auch eine Serie, die ich sehr mag, und wir werden mit Sicherheit auf Blacklist eingehen. Also James Spader wird nochmal zweimal ganz sicher, ganz intensiv
hier vertreten. Wollte ich nur erwähnt haben.
Genau.
Eva abschweifen.
Tupac, der eine in dem Spiel, also ich sag die erste Folge, ist ja ein großer, wird von Thorsten Michaelis gesprochen, der unter anderem Wesley Snipes und Martin Lawrence spricht, was natürlich auch eine gute Stimmenanalogie ist.
Man hat das Bild irgendwie assoziativ automatisch vor Augen.
Genau.
Und man kauft ihm den Tupac einfach ab. Ne?
Genau, das macht er auch wirklich gut, aber inhaltlich kommen wir noch zu T-Rex oder Georg Brandt wird gesprochen von David Nathan, der die Stimme von Johnny Depp und einigen ist, die eigentlich die tragendste Stimme, also David Nathan, der könnte mir das BGB vorlesen und ich würde fasziniert zuhören. Unglaublich.
Ja.
Also Hörbücher mit David Nathan anhören, die sind immer gut, immer gut.
Unterschreibe ich sofort.
Ich empfehle mal eins nebenher, auch unbezahlte Werbung. Ich empfehle mal für Leute, die in Streaming-Portalen unterwegs sind oder auch so, wenn es einmal begegnet, Das Kartell. Das ist derartig gut gelesen und das so gut durchgetragen durch die Story, dass ich meine, die Geschichte ist alles nicht neu und das ist, ist ja auch egal. Also für Leute, die mal mit David Nathan wirklich intensiv sich auseinandersetzen wollen, Das Kartell, unglaublich gute Sache. Kim Schmidtke, wichtige, wird von Dietmar Wunder gesprochen, der unter anderem Adam Sandler, Cuba Gooding Jr. spricht. Dann gibt es Tatjana Jung, die unter Nolo die weibliche Rolle, das macht Marie Bierstedt, auch eine sehr gute Sprecherin.
Synchronisiert Anne Hathaway und Kirsten Dunst.
Okay, das habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. ENG wird gesprochen von Till Hagen, auch super gut. ENG, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. ENG ist übrigens ein Wortspielchen.
Das Autorenpseudonyms, ja.
Genau, für Jan Gaspar. Sehr schön gemacht, ein sehr geschickter Einbau und auch nicht zu plakativ. Finde ich übrigens ganz gut.
Absolut, ist eine brillante Idee gewesen. Mir ist es am Anfang nicht aufgefallen, jetzt erst im Rahmen der Recherche. Ich muss das hier an der Stelle nochmal kurz wiederholen. Ich bin noch relativ neu in der Offenbarung 23 unterwegs. Der Markus, der hat mich da angesteckt. Ich bin aber ein äußerst großer Hörspiel-Fan. Da ich mit meinen meisten Lieblingshörspielen so schon relativ kompletto durch bin, suche ich halt immer mal wieder was Neues. Ja. Und das hat mich tatsächlich absolut angesteckt. Ich bin aber noch in der ersten Phase. Das heißt, Markus ist schon komplett durch. Dazu wird später noch was gesagt. Aber im Rahmen der Recherche ist mir das jetzt also aufgefallen, dass das eben ein Autoren-Pseudonym-Umsetzung ist im Hörspiel. Großartige Idee. Und für jeden, der es hört, auch vom Charakter passt das halt, weil ja, das ist halt ein Charakter, der so ein bisschen undurchschaubar irgendwie in der Storyline erscheint und irgendwie auch enorm viele Fäden in den Händen zu halten scheint, aber keiner kann den eigentlich so recht einordnen, zumindest das ist an der Stelle, an der ich gerade bin. Und sich dort den Autoren hinter vorzustellen, ist natürlich
ja, macht unglaublich Spaß. Es gibt auch eine sehr schöne Folge, aber die möchte ich noch nicht vorspoilern, die das sehr, sehr gut trägt. Und das Schöne an dieser Jan Gaspar-Analogie ist, von mir ist von Anfang an aufgefallen oder nach einigen Teilen aufgefallen, dass ENG so diese Dynamik des Master of Ceremony hat. Also so dieses da drüber stehen und diese Geschichte durchzulenken. Und
genau.
Das macht ein bisschen Spaß.
Der Puppet Master.
Ja, der, genau. So ein bisschen das ist eigentlich ein noch schöneres Bild. Und aber nicht zuletzt, wir werden jetzt nicht auf jede einzelne Figur, aber ich schließe jetzt mal kurz den Figurenkreis, weil er für diese Folge sehr wichtig ist. Und eine sehr lustige wieder so eine Andeutung hat, das ist Kai Diekmann.
Ja.
Leute, die ein bisschen älter sind, werden wissen, dass Kai Diekmann mal Chefredakteur der Bild war. Und wir wissen, seit Bücher rauskommen, die noch wach heißen, wo man dann sagt, nein, das ist alles fiktiv und das hat alles mit der wahren Geschichte nichts zu tun. Benjamin von Stuckrad-Barre hat das ja rausgebracht und hat natürlich gar nichts mit dem Bild-Chefredakteur zu tun und mit Florian Reichel. Und das ist alles erdacht. Das ist alles ganz. Und hier ist es ähnlich. Kai Diekmann hat natürlich nichts mit Kai Diekmann zu tun.
Freilich nicht. Kann man nicht von ausgehen. Gesprochen wird da von Detlef Bierstedt. Auch ein äußerst bekannter Sprecher. George Clooney, Bill Pullman und Jonathan Frakes.
Brauchen wir uns da nicht unterhalten.
Genau, also, genau das ist es. Ich muss auch ganz kurz sagen, was mir eben beim Einstieg in dieses Hörspiel einfach so erstmal hintergründig aufgefallen ist, dass mir die Sprecher alle so angenehm sind. Man muss aber dazu sagen, dass ich bin schon ein bisschen hörspielumtriebig. Und ich bin zum Beispiel ein großer Fan, ebenfalls bei Bastei Lübbe rausgekommen von den John Sinclair, von der Millenniums-Umsetzung. Und tatsächlich haben wir hier große, große Sprecherüberschneidungen. Ja? Der Dietmar Wunder hat in der zweiten Episode, also in der zweiten Hälfte der John Sinclair-Line hat er tatsächlich John Sinclair gesprochen. Detlef Bierstedt, Bill Connolly, das sind also wirklich Hauptcharaktere, die sind mir vertraut gewesen. Und ich gehöre ja zu den Leuten, die da erstmal drauf reinfallen und das gar nicht so merken. Ja, und dann denken so, Mensch, ach, die klingen aber angenehm. Und irgendwann kommt dann so, Moment mal, die Stimme kenne ich doch. Ja, also deswegen schon mal für mich ein toller Start in die Serie.
Ich glaube aber, man hört darüber weg, weil man merkt, dass diese Leute unglaublich gute Profis sind und dass sie ein unglaublich gutes Abgebetiming haben. Also wenn die können gut mit Stichworten arbeiten, die können auch gut ins Timing gehen, wenn sie ihre Dialoge runterspielen. Und das hat wirklich Hand und Fuß. Ganz kurz nochmal, ich will ganz kurz die Handlung umreißen und dann steigen wir ein. Handlung ist halt, da geht es um einen Berliner Studenten und Hacker Georg Brandt, alias T-Rex, wie er sich im Netz nennt, der über einen Umweg, und da kommen wir gleich noch zu Chiffren kommt. Und diese Chiffren bringen ihn auf Verschwörungstheorien und daher entschlüsselt er diese und das ergibt diese Handlung dieser Teile. Man kann schon vorweg sagen, es gibt 100 Folgen und die werden wir auch eiskalt durcharbeiten.
Ja, und man kommt auch vom 100. ins 1000. Und das ist jetzt schon mal kurz vorweggenommen erstaunlich, wie wirklich die unterschiedlichsten und teilweise auch absurdesten Verschwörungstheorien zu einer Storyline verquickt werden, sodass man beim Zuhören tatsächlich den Eindruck gewinnt, dass das alles in sich stimmig ist und zusammenhängt.
Ja, man muss immer sagen, es gibt immer einen Realismus es gibt immer einen geschlossenen Teil, der sehr stimmig klingt und einen offen gehaltenen Teil, wo man sich, wenn man drüber nachdenkt, sagt, es hätte so gewesen sein können. Und diese Mischung aus geschlossen und offen macht dann immer diese Logikverknüpfung, die plötzlich sinnig erscheint. Interessant ist, dass es eins der ersten Hörspiele ist, die eine Hauptfigur haben, die mit einem realen Fall verbunden sind. Wir sitzen gerade an einer Stelle, die unweit dem Ort ist, wo der reale Hacker Tron Boris Floricic aufgefunden wurde. Ich müsste jetzt nochmal nachsehen. Das war am Oktober 98. Der Todestag ist nicht ganz klar. Da gibt es auch noch eine Geschichte drum, aber da kommen wir auch noch zu. Tron war ein sehr talentierter Hacker und Kryptograf, war geboren 1972 am 8.6. und lebte hier in Neukölln, wo wir jetzt gerade aufnehmen.
Ja, geboren in der Gropiusstadt, hier gleich um die Ecke.
Genau, hier gleich um die Ecke geboren und ist auch sein Auffinderort, sein Auffinderort ist in einem Park am U-Bahnhof Britz Süd, wer da mal reinsehen will. Und Leute, die in der Nähe wohnen, die kennen diesen Park sehr gut.
Ich habe witzigerweise jahrelang völlig unwissend direkt in der Nachbarschaft gewohnt.
Ja.
Ja, meine also, erste eigene Wohnung war dort.
Es ist sozusagen, ja, das ist jetzt auch nicht ganz so für die Besprechung des Hörspiels nicht wichtig, aber es ist interessant, dass man sozusagen hier wieder einen realen mit Fiktion verbunden hat, weil diesen Tron gab es wirklich.
Ja, und eine greifbare Realität für uns, weil aus der Nachbarschaft.
Aus der Nachbarschaft. Und natürlich, man muss dazu sagen, auch da rankt sich viel drum, weil gerade die Kryptografie immer, wenn man sich mit Kryptografie befasst, hat man immer die Gefahr, dass man in den Nachrichtendienstbereich eingreift und dass man dann zu einem Ziel wird. Das ist normal.
Ja, alleine schon mal deswegen, weil man eben interessante Dinge schafft und interessante Dinge erforscht, die eben vielseitig einsetzbar sind. Ja, die sind zur Verschlüsselung von Daten im Guten, aber auch im Schlechten natürlich nutzbar. Dementsprechend heißes Thema.
Genau. Damit haben wir den Intro-Teil beendet und gehen mal in die Haupthandlung. Gehen wir in die Haupthandlung. Also das Hörspiel geht los und geht los mit dem ganz berühmten, mit einer Szene, die eigentlich so nie aufgenommen wurde, aber die bekannt ist, nämlich mit dem Tod des Sängers Tupac Shakur, der eine Kultfigur ist, der am 13.09.96 in Las Vegas in seinem Auto erschossen wird, noch ins Krankenhaus kommt, nicht mehr gerettet werden kann.
Und dann verstirbt.
Daraufhin entsteht eigentlich für ihn Kultstatus, muss man sagen.
Ja, der sich bis heute eigentlich immer nur noch immens gesteigert hat.
Genau. Die Frage ist, das ist keine erlaubte Frage. Also wir werden auch, Tupac Shakur ist auch noch ein Projekt, was ich für den Hauptstrang auch noch vorgesehen habe. Deswegen werde ich da jetzt noch nicht so viel zu machen. Jedenfalls am Anfang dieser Folge stirbt er und man arbeitet das so auf. Und dann geht es eigentlich direkt rüber in eine Szene, wo man in einer Diskothek sich wiederfindet.
Ja.
Und in dieser Diskothek
sind in Berlin.
In Berlin, wo DJ Andy, den ich so ein bisschen, in meiner Zeit gab es das nicht mehr. Ich glaube, das war, muss ein sehr 70er Jahre gelasteter DJ gewesen sein, der dann noch so wild reinmoderiert in die Songs am Ende.
Ja, ja.
Und sich übers Mikro ein Bier bestellt. Ich glaube, das war in den 70ern noch. Ja. Bambach, aber danach eigentlich
nicht mehr. Ja, schwierige Angelegenheit. Also der Storystrang spielt 2003, 2004, richtig? Bin ich da?
Sekunde.
Bin ich da jetzt gerade noch richtig im?
Sekunde. Ja, da bin ich gar nicht so sicher, ob das so genannt wird, weil es wird ja nur gesagt, dass Tron schon tot ist und sie treffen ja.
Ja, aber es geht, 2003 muss es sein, denn 1996 ist Tupac verstorben und sie greifen eben innerhalb dieses Hörspieles diese Legende auf, die irgendwo von irgendjemandem mal publiziert wurde, nach 7 Jahren kommt er zurück. Und genau diese 7 Jahre, das wird in der Folge wird konstatiert, die sind gerade rum, also muss es 2003 sein. Also 2003 habe ich solche Moderationen in einem Berliner Innenclub, also ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Nein,
das gab's auch nicht, das ist Quatsch. Aber sie ist halt so ein bisschen, das wird durch eine andere Folge noch klar werden. Also jedenfalls DJ Andy spielt ein Lied und das ist ein Battle, auch da ein sehr hochgegriffenes Wort für das, aber er spielt den Song Capture und der Song Capture soll sein, dieser fiktive Song wird von Tupac, der auf Deutsch rappt und Tron sozusagen als Battle ausgelegter Song, die dort dann als Interpreten fungieren. T-Rex hört das und sagt, klang ja ein bisschen komisch oder klang ja, das wäre Tupac und dann unterhalten die sich darüber und dann wird auch hin und wieder dieser Vergleich gezogen, Elvis hätte ja auch in Deutsch gesungen mit Muss ich denn und so.
Ja, ja.
Und so. Dieser Vergleich wird gezogen und der hört diesen Song und dann gibt ihm DJ Andy diese CD.
Die er in L.A. hat mitgehen lassen.
Aus den Pleasant Studios, die es wirklich gibt, die wirklich auf einem Pier sind, die wirklich sehr berühmt sind. So, und so ist eigentlich diese Geschichte. Also hier haben wir den zwei Sachen. Und ich verlinke es mal in die Shownotes. Ne? Ich habe hier vor mir liegen die Heldenreise nach Campbell. Das ist so ein Strang, der sich auf ganz viele Kinofilme anwenden lässt, der aus 12 Punkten besteht, die aber nicht zwanghaft abgearbeitet werden müssen. Aber der Anfang ist leider, der Anfang ist immer sehr ähnlich. Erst zeigt man den Protagonisten in seiner gewohnten Welt. Also was ist er? Er ist Hacker, er sitzt mit seinem Laptop in einem Innenclub, was auch sehr merkwürdig ist. Er hat sozusagen ein relativ langweiliges Leben. Er wird beschrieben als Kaffeefetischist und Pizzaesser. Der die Kartons nie wegwirft.
Das ist richtig schön klischeehaft.
Ja, genau. Also da wird jedes Klischee auch komplett ausgeritten. Aber das ist für den Teil jetzt mal ganz gut, weil die gewohnte Welt, wie Punkt 1 in der Heldenreise heißt, ist halt die gewohnte Welt und die Darstellung daraus. Und jetzt kommt durch die CD das zweite Element, der Ruf des Abenteuers.
Da passiert was Interessantes.
Genau.
Und der Protagonist möchte dem natürlich nachgehen.
Genau. Und jetzt geht es erstmal darum, dass er diese CD, und er konstatiert ja, das wäre eine ganz große Sensation, Tupac auf Deutsch, weiß ja keiner, könnte man ja machen. Und wen spricht er an, weil er Geld braucht? Er möchte ja natürlich richtig recherchieren, wie es Hacker ja tun. Und was tut er?
Er spricht mit dem Reporter.
Ja, Kai Siegmann. Kai Siegmann mit dem schmierigen Reporter, der mit seiner zurückgegelten Frisur. Und auch hier sind Parallelen zu Kai Diekmann.
Ja, man muss
unbeabsichtigt. Auch unbeabsichtigt.
Ja, man muss auch, ja, absolut. Man muss auch ganz klar sagen, dass auch hier die sprecherische Umsetzung von dem Sigmar einfach grandios ist, weil man hört dieses schleimige Aussehen. Also es ist selten, dass man ein Aussehen hört. Aber in diesem Fall gelingt es.
Ja, Detlef Bierstedt macht da einen gigantischen Job. Es ist wirklich stark. Man kann diesen schmierigen Typen fast fühlen. Man erfüllt ihn und er ist sehr stark da drin. Und es geht da um ein Gespräch und T-Rex möchte halt Spesen haben, damit er in die Pleasant Studios fliegen kann und diese ganze Sache recherchieren kann. Und was sehr Reporter-like ist und was sehr Informanten-like ist, dass sich Kai Siegmann sozusagen erst geschlossen gibt, aber im Prinzip den ganzen Deal schon für sich abgehakt hat.
Richtig.
Und ihm dann Tickets und Geld in die Hand drückt und lässt ihn auf diese Reise gehen. Und so geht das ja dann weiter. Wichtig ist mir daran, oder interessant finde ich daran, dass hier wirklich mit totalen Klischees gearbeitet wird, die aber wieder von der Dynamik so sind, man überreißt so stark, dass es wieder gut ist. Und das ist aber ein ganz gefährliches Spiel. Also wenn man so den schmierigen Reporter herausgibt und man setzt ihn so sehr plakativ an, dann kann das schief gehen. Dann kannst du auch ins Alberne kippen.
Ja.
Und da brauchst du diese Profis wieder. Da brauchst du diese Detlef Bierstedts, die das so sprechen, die sich selber auch hören können. Ich glaube, die sitzen wirklich da und sagen, nee, das war nichts.
Ja, möglicherweise ist das so. Also das ist natürlich absolute Mutmaßung. Aber ja, da braucht es einen Profi für. Weil ansonsten hört sich's billig an.
Genau.
Ja, dann ist es eben eine abgedroschene Produktion. Dann klingt das eben auch ganz fix mal schnell zusammengeschustert. Was in dem Fall einfach absolut nicht ist. Man muss eher in sich reinschmunzeln, weil man das Klischee erkennt. Es aber auch nicht so direkt auf die Nase gebunden kriegt, obwohl der Eindruck schon sehr stark ist, aber man kriegt es nicht direkt auf die Nase gebunden. Es ist schon, es ist einfach hörspielerisch gut umgesetzt. Ich wollte erst schauspielerisch sagen, aber in dem Fall ist es ja eben nicht so.
Na doch, es ist schon eine Form von Schauspiel, weil du musst ja so ein bisschen agieren und wenn du am Mikrofon bist und nur stur reinsprichst ins Mikrofon, dann wirst du nicht ganz diese Dynamik erzeugen. Also die werden schon spielen ein bisschen und so weiter. Das können die schon ganz gut. Also gerade David Nathan ist ja nicht umsonst einer der bestgebuchten Synchronsprecher oder Einleser von Hörbüchern, weil da muss er ja teilweise mit drei Stimmen sprechen oder ein bisschen sich verändern. Mhm. Da muss er auch Emotionen rüberbringen. Und das macht der schon super gut. Das machen die alle super gut. Und wir werden auch noch einen Teil haben, wo wir ein paar Outtakes hören und die sind gigantisch gut. Die machen einfach Spaß.
Ja.
Aber jedenfalls kommt er in diese Disco, kriegt diese Musik-CD und macht sich auf die große Reise. Und immer wieder passiert in der Geschichte eins, kannst du dich erinnern, er sitzt in diesem Flugzeug und der wird wach und dann trifft er auf jemanden.
Der neben ihm sitzt.
Genau, auf diesen Mr. Beat.
Genau.
Interessant, Tom. auch wieder sehr sehr plakativ, natürlich heißt er Mr. Beat, natürlich, wie auch sonst.
Ja, also da an der Stelle muss man natürlich sagen, hier ist eindeutig auch wirklich eine fiktive Geschichte vorgesetzt, weil, also nehmen wir mal an, der Herr wird ja beschrieben, als wäre er würde aussehen wie ein ausrangierter Footballspieler aus der NFL. Wenn ich neben so jemandem im Flugzeug wach werden würde und er würde sich mir vertrauensvoll als Mr. Beat vorstellen, ich glaube, ich wäre etwas zögerlich mit dem Herausrücken von Informationen. Aber natürlich ist das hier natürlich ein Hörspiel, was ja auch irgendwie auf die Reise geschickt werden muss. Und ist, denke ich, aber ein gutes Beispiel dafür, dass man hier wirklich auch Charaktere auch bewusst überzeichnet hat, um ein Klischee zu erschaffen.
Ja, und hier wird es auch deutlich. Also diese Geschichte, da ist ja doch, wie du sagst, sehr vertrauensselig und gibt ein paar Informationen raus. Lustiges Element ist, wie er im Flugzeug dann sein Notebook einschalten will und Mr. Beat sagt, du, die haben das hier nicht so gerne. Und der hat natürlich zu diesem Zwecke, zu diesem Behufe, hat er natürlich einen tragbaren CD-Player dabei. Auch ein Gerät, was die Hörer heute wahrscheinlich nicht mehr kennen. Das war quasi ein iPhone ohne Speicherplatz. Ohne Streaming.
Ja, ja, richtig.
Aber da musste man mal, den Datenträger reinstecken.
Ja, absolut. Und man hatte Glück, wenn man so 40 Sekunden Schockspeicher hatte. Ja,
ja, genau. Oh Gott, jetzt kommt wieder so ein Fremdwort, Schockspeicher. Ja, wenn man einen CD-Player schüttelte, lief er nicht störungsfrei weiter. Nicht
es sei denn, er hatte eben besagten Schockspeicher.
Ja, aber der war auch begrenzt. Jedenfalls hatte der diesen Schockspeicher anscheinend. Also Mr. Beat kann in diesen Song reinhören und kann ihm natürlich oder verschafft ihn einen Zugang oder möchte ihn einen Zugang zu gewissen Orten in L.A. verschaffen. Sehr hilfsbereit, wie ich finde, an der Stelle, weil man sich nicht kennt.
Äußerst.
Ja.
Wird ja später im Laufe der Line noch deutlich, warum er so hilfsbereit ist.
Ja, obwohl, ja, da gibt's es gibt eins, und das ist auch ein bisschen Ruf des Abenteuers und so. Er geht ja dann an dieses Studio, ne? Und die dort vorhandenen Leute sagen ja zu ihm oder machen ihm ja klar, dass Tupac wohlweislich, dass also zwei Sachen passiert sind. Tupac hat diese CD abgemischt und hat sie dorthin gehängt. Und Boris alias Tron ist dorthin gefahren, hat diese CD genommen, hat sie sich kopiert, aber wieder hingehängt.
Richtig, wir müssen eins noch kurz dazu sagen, denn wie ist Tron jetzt eigentlich in die Storyline gekommen? Der T-Rex, der hat in seinem Wohnheim in der, ich weiß immer so schön wiederholt wird, in der Berliner Suarezstraße,
genau.
Hat er also einen Nachbarn oder Mitgewohner, das ist der Kim Schmidtke, der ist angehender Musikwissenschaftler. Und der sagt, Mensch, die Stimme kenne ich, das ist doch Tron, den müsstest du doch eigentlich kennen als Hacker. So ist er jetzt in die ganze Geschichte noch mit reingerutscht. Ja, und de facto genau. Tron hat sich diese CD da nochmal geholt. Und es wurde verfügt, dass diese CD demjenigen gegeben werden soll, der danach fragt. Witziger Fakt. Ja, und an der Stelle stellt sich T-Rex das erste Mal die Frage, woher wusste er, dass ich komme und danach frage? Natürlich ist das ein Taschenspielertrick, ne? Weil irgendwann derjenige, der danach fragt, naja, der ist es dann eben, der danach gefragt hat.
Das ist, ja, und da kommt aber auch wieder so ein Element der Heldenreise heraus, nämlich dieses, wie konnte er das wissen? Ne? Da gibt es immer so die Angst vor der Veränderung, sagt man, dass da ist so eine Weigerungskomponente immer mit drin. Bevor der Held auf die große Reise geht oder diese ganz große Reise macht, weigert er sich nochmal. Mhm. Da gibt es immer das so ein Punkt, ne? Die wird dir auch leicht nur abgearbeitet, nur gestriffen, weil er weigert sich ja nicht so richtig. Er fragt sich nur, wie konnte er das wissen?
Ja.
Und wer wusste es eigentlich wirklich? Und also, das ist schon sehr interessant. Und die Rolle des Kim Schmidtke, die wird in Zukunft noch sehr interessant werden. Das kann ich vorwegnehmen. Die hat auch eine sehr große Mischung und bis zum Schluss schaffen sie es, einem nicht so ganz klar zu machen, auf wessen Seite der eigentlich wirklich steht. Mhm. Jetzt kommt in L.A. zu einem Vorgang, dass Mr. Beat an seine Tür klopft, dass sie sich kurz unterhalten. Ich will gar nicht so, bin gerade immer so am Überlegen, wie weit wir das ausschmieren. Ich möchte natürlich den Leuten nicht die Möglichkeit nehmen, es zu hören. Und wir werden auch zum Schluss nicht ganz doll auflösen, obwohl in der Eingangsfolge gibt es gar nicht so viel aufzulösen.
Nein.
Nein, da werden wir noch nicht viel spoilern können. Jedenfalls kommt er, klopft an die Tür, die sprechen kurz miteinander und dann geht er wieder und kurze Zeit später klopft es nochmal. Und jeder Mensch, der so einen Vorgang schon mal erlebt hat, der weiß, wie vertrauensselig man dann öffnet, weil man denkt, ah, der hat was vergessen. Mhm. Und der hat aber nichts vergessen, sondern es stürzen Leute in diesen Raum, in dieses Hotelzimmer und sprechen Deutsch und bedrohen Georg Brandt und möchten diese CD.
Ja, sie bedrohen ihn, sie hauen ihn zusammen, ja. Aber nach allen Regeln der Kunst.
Genau. Und sie möchten diese CD, die er kurz verweigert herauszugeben, dann wird die Sache für ihn nochmal schmerzhaft und dann sagt er aber, sie wäre in dem Laptop. Er nennt wirklich noch das Wort Laptop, weil anscheinend, es soll ja lange her sein. Mhm. Und dann ist diese CD weg. Aber er hatte sich irgendwie, also er kann ja an den Text noch ran, das ist ja
wahr. Er hat sich Sicherheitskopien gezogen.
Genau, genau, das war ja diese Geschichte. Und dann daraufhin ist er erstmal eine Weile aus dem Spiel und wacht irgendwann auf, weil sein Telefon seit Ewigkeiten klingelt. Und Kai Siegmann ist dran. Und jetzt kommt so eine schön eingebaute Geschichte dieses, wo steht derjenige? Ne? Mhm. Also jetzt baut man schon die Zweifel ein, wo steht der Siegmann? Na, wo ist der eigentlich? Und der wird so ein bisschen durch die Blume als Auftraggeber dieses Überfalls, zumindest.
Ja, es wird so angehaucht.
Es könnte ja sein. Es könnte sein, und da sind wir wieder in so einem Bereich, was so eine verschwörungstheoretischen Betrachtung immer ganz wichtig machen, dass es könnte ja sein.
Ja, wichtig ist, und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum man so schnell in dieses Hörspiel einsteigt, ist, dass es von diesen Situationen, von diesen es könnte ja sein, gibt es relativ viele. Ja, es werden viele Andeutungen gemacht, und ich kann zu meinem Stand jetzt bis jetzt noch die wenigsten davon beurteilen. Ja, also tatsächlich ist es sehr spannend, und man sollte dann aber auch nicht unbedingt zwischen den Folgen unbedingt ein Jahr beim Hören vergehen lassen, denn es sind gerade die Details, die sich mit der Zeit aufbauen und Eindrücke erschaffen. Damit wird also schon durchaus sehr stark gearbeitet, finde ich, und das gleich ab der ersten Folge. Wir haben hier also schon ein großes Konglomerat an Personen und Charakteren, bei denen wir noch gar nicht so richtig wissen, wo soll man die eigentlich hinstecken.
Genau, und da kommen noch andere hinzu später. Und das wird noch sehr interessant, weil es gibt einen roten Faden, nämlich diese Geschichte Tron, T-Rex, Nolo, Kim und ING. Nachher kommt noch St. Clair dazu, aber das ist eine andere Geschichte. Ich will es gar nicht so weit jetzt aufdröseln. Es gibt so einen roten Faden, der sich durch alle Folgen zieht, so wie es bei Akte X oder bei Mystery gerne, dass man so einen Hauptstrang hat, der immer wieder beiläufig mit eingebaut wird. Und es gibt halt diese Einzelfolgen-Abfolge, wo jede Folge ihr Thema hat, diese Chiffre, die dann abgearbeitet wird, so wie jetzt hier, wer erschoss Tupac Shakur.
Ja, wobei diese Chiffren schon in den engen Zusammenhang zueinander gesetzt werden, oftmals, ja, also so diese klassische, deswegen finde ich die Analogie nicht so ganz passend mit Akte X, weil da hast du wirklich zumindest sagen wir mal in den ersten 6 Staffeln immer wieder diese ganz klare Monster of the Week Folge, die eigentlich mit dem Hauptstrang quasi gar nichts zu tun hat, die wirklich losgelöst sind, sind auch meine persönlichen Lieblingsfolgen, aber das ist was anderes. Die sehe ich hier gar nicht so direkt, sondern man versucht tatsächlich. Klar, wir haben einen externen Handlungsstrang, der durch die Geschichte führt. Aber durchaus werden diese Chiffren miteinander verknüpft und auch diese einzelnen Verschwörungstheorien greifen irgendwie alle ineinander. Und man hat irgendwann, zumindest an meiner Stelle, jetzt das Gefühl, das ist alles ein großer Masterplan. Das gehört alles zusammen, Teil des Konzepts.
Genau, und da haben wir die große Gefahr von Verschwörungstheorien, weil wenn man aus einer Theorie heraus das Need to Know, also wenn man sich einfach nur das rausnimmt, was man zu dem Zeitpunkt braucht, wenn man also wirklich nur Ansätze zulässt, die man für die Verknüpfung der Sachen braucht und die anderen konsequent weglässt, dann entsteht wirklich ein Netz, wo man sagt, oh, das hängt alles miteinander zusammen.
Ja, das ist eben das Irre, ne? Also lass ein oder zwei Fakten an der ganzen Geschichte weg und schon.
Ja, und schon
öffnet sich einem der Geist.
Genau.
Ich setze das mal in Anführungsstrichen,
man nicht sehen. Und das ist, und jetzt wird jeder herausfinden, warum wir diesen kleinen Vorsatz am Anfang gemacht haben und eben klar machen, dass wir diese Sache eben persönlich nicht glauben. Also wir sind völlig weg davon, dass wir glauben, irgendwo ist ein Ort, wo Tupac Shakur in seinem Heimstudio sitzt, immer noch Songs für Eminem schreibt und im Geheimen lebt, wo er dann Dr. Dre anruft, wenn er mal ein Problem hat. Also daran glauben wir schlichtweg nicht. Und das ist auch eine sehr herbeigezogene Geschichte. Und auch, dass Tron und Tupac sich je hätten sehen können oder kennen können, ist auch sehr weit weg. Aber selbst für diese Lücke findet man in dieser Folge eine
sinnige Erklärung.
Eine Erklärung. Die haben sich getroffen und sind sich sehr, sehr nahe gekommen und haben sich über Themen ausgetauscht und haben dann diesen Song Capture gemacht. Also ich würde es ja jetzt mal nur so ganz grob fassen.
Nebenbei gesagt, auch nochmal zur Aufwendigkeit der Produktion, dass dieser Song tatsächlich produziert wurde für die Folge. Naja, es ist auch in voller Länge hörbar.
Genau.
Und ich muss ehrlicherweise gestehen, lyrisch ist ein, ich will mal sagen, so ein bisschen wie Gustav auf Gasthof, aber prinzipiell ist der Song gar nicht so übel.
Also, ich würde es mal so sagen. Es hat sich jemand hingesetzt, hat einen Text geschrieben, ne, der ins Thema passen musste. Er musste irgendwie in die Rhythmik passen. Man hat noch eine Musik drüber gelegt und man hat noch so ein bisschen Sampling draufgepackt. und man hat es in die Geschichte eingebunden. Das ist hoher Aufwand für so ein Hörspiel. Also ja. Man braucht da jemanden, der irgendwie da was zurechtzempelt. Und das ist sogar einigermaßen gelungen. Also, dass der Song jetzt nicht morgen in die Charts rauschen wird, darüber sind wir uns alle
einig. Finde ich eigentlich auch. Also ich sage mal zum Beispiel, sagen wir mal jemanden, das möchte ich jetzt in keiner Weise als wertend verstanden haben. Also ich finde die Fantas zum Beispiel, ich finde die großartig. Ich mochte die schon immer. Aber ich sag mal, wer vielleicht ein bisschen auf die B-Seiten der Fantas steht, so, der ist mit dem Song auf jeden Fall ziemlich gut bedient, weil geht ganz klar in die Richtung.
Wenn man bei den Fanta 4 ist, vielleicht auch nochmal irgendwann eine Folge, deswegen auch greife ich da wieder nicht zu weit, und man hört sich so Songs an wie Böse oder so, dann ist das schon verhältnismäßig günstig erstellt. Also das ist auch keine große Musikkunst. Und da hast du recht, in diese Ebene passt das auf alle Fälle.
Witzigerweise kann ich ganz kurz zu dem Song noch einen kleinen Side-Fact bringen, der mir zufällig hat sich mir dort mein Geist bei der Studie des gesamten Songs in voller Länge auf einem bekannten Videoportal hat sich mir das gezeigt. Und zwar, dass die Titelmelodie des Hörspiels Offenbarung 23 rhythmisch und harmonisch perfekt auf diesen Song passt. Denn die haben dort genau das getan. Die haben den Titelsong auf den Song Capture gepackt. Und er passt wie Arsch auf Eimer. Das ist auch kein Zufall. Also hier hat wirklich jemand in der Musikproduktion wirklich dran gesessen und hat sich da wirklich was zu ausgedacht.
Ja, und da sieht man eine gute Produktion und eine professionelle Produktion. Die passt da einfach gut rein. Wiederum wird wieder mit etwas gearbeitet zu dem Song. Also ich würde mich gerne mal an dem Song ein bisschen festbeißen. Nämlich T-Rex arbeitet ja an dem Song so ein bisschen rum und hört sich das an. Und Schmidtke und er sitzen da und plötzlich fällt einem was auf. Und zwar ein Element, was schon auf Ozzy Osbourne-Platten nachgesagt wurde.
Sensationell.
Dreh die Platte rückwärts. Richtig. Also die Sache war, man hat ja bei Ozzy Osbourne schon in guten alten Black Sabbath-Zeiten haben ja Leute behauptet, dass wenn man gewisse Stellen rückwärts drehen würde, dann würden da satanische Verse auftauchen.
Satanische Botschaften, ja. Das, ich glaube, jede große Metal-Band, die in den 70er Jahren irgendwie aktiv war, würde ich sagen, hat dieses Klischee über sich ergehen lassen müssen, dass in ihren Texten oder in ihrer Musik satanische Botschaften
versteckt werden. Ja, aber Ozzy war nicht ganz unschuldig, er hat Fledermäuse den Kopf abgebissen.
Das war ein Versehen.
Ja, er wusste nicht, dass sie echt ist.
Er dachte, sie sei aus Gummi, das ist, finde ich, allerdings eine echt liebenswerte Geschichte, ich kann den kleinen Kerl ja gut leiden. Aber natürlich ist er mit vielen Dingen, also ich meine, grundsätzlich sollte man darüber nachdenken, wenn einem irgendwelche wildfremden Leute Dinge auf die Bühne werfen, würde ich erstmal drüber nachdenken, ob ich wirklich reinbeißen würde.
Ja.
Egal, Ozzy hat es gemacht, hat natürlich seinen Teil zur Legende beigetragen.
Genau, und aber nichtsdestotrotz, wieder zurück zur Story, es wird ein Element verwendet, was gerne verwendet wird, nämlich da spricht jemand rückwärts. Und auch hier ist es wieder so, dass durch die Rückwärtsbotschaft oder dass durch das Abspielen einer Rückwärtsbotschaft vorwärts wieder ein Text klar wird, wieder ein Puzzleteil auftaucht, nämlich Tupac seine Stimme, die sinngemäß sagt, du bist weit gekommen und ihn sozusagen einlädt, weiterzumachen. Das ist ein Element, was nicht ganz ungewöhnlich ist, dass der geheimnisvolle Hintermann sozusagen den Protagonisten auffordert, du bist schon so weit gekommen, du hast es bis hierhin geschafft, mach weiter. Und das passiert so ein bisschen. Und die Rolle des Songs ist ganz klar. Und was wir aber noch nicht abgehakt haben, und das ist ganz wichtig, ist die Rolle Nolo.
Ja, in der ersten Folge ja jetzt auch noch gar nicht so weiter aktiv. Wobei es fällt halt schon ein sehr, sehr maßgebender Schlüsselsatz, der immer wieder aufgegriffen wird. Nolo arbeitet in einem Reisebüro, geführt von einem...
Von Herrn Hussein.
Von Herrn Hussein, der meistens nur noch als ein gut betuchter Orientale geführt wird, aber nicht, eigentlich nie auftaucht. Also zumindest bis jetzt ist er noch nie aufgetaucht.
Nee, der wird auch nie physisch. Also das Interessante daran ist, ich weiß gar nicht, ob man diese Umschreibung heute noch nehmen würde und darf, Herr Hussein, gut betuchter Orientale, ist vielleicht heute schon wieder fast ein schwieriger Nimbus. Aber
ja, heutzutage ist alles ein schwieriger Nimbus. Wir geben das wieder, wie es einfach gemacht wurde.
Es ist so gemacht, genau. Also Nolo ist insofern interessant, dass sie als die Freundin von Tron dargestellt wird, die das auch, oder Marie Bierstedt, das auch sehr gut spielt. Dieser Part, wo sie den Song vorgespielt bekommt, die Stimme von Tron kommt und sie das nicht hören möchte und, und. Und da kommt ein sehr interessantes Element, auch ein sehr oft genutztes Element, nämlich die Geisterbotschaft. Die Geisterbotschaft ist in diesem Fall ein Handy.
Ja.
Mit einer Mobilbox-Ansage. Das wird auch für später noch wichtig, deswegen erwähne ich es. Und man fragt sich natürlich, und wer das Jahr 2003, und das werden viele Hörer vielleicht nicht mehr im Ohr haben, im Jahr 2003 war keine Zeit der Flatrates, da war keine Zeit der Internet-Handys. Und da gab es viele Sachen noch nicht und dementsprechend, und hier stellt sich die Frage, jemand, der schon jahrelang tot ist, wie kann dieses Handy noch da sein? Also wer bezahlt die Rechnung?
Genau, das wird ja auch aktiv gefragt. Ne?
Genau.
Also das heißt, die Nolo spielt dem T-Rex sozusagen diese Nachricht ab. Das heißt, sie ruft auf Trons alter Nummer an und die Mobilbox geht ran. Es wird gesagt, dass das Handy schon seit Jahren versucht wird zu orten, aber nicht genau zu orten ist. Das heißt, die Frage ist, wer lädt das Handy auf? Ja, weil wir sind auch in der Akkutechnik damals noch nicht so weit gewesen. Also das heißt, das Handy musste einmal am Tag definitiv an die Buchse.
Nein. So richtige alte Handys hat man alle 5 Tage geladen.
Echt? Siehst du mal, wie lange das schon wieder her ist.
Unsere Smartphones, die das sind
stimmt.
So eine Fresser.
Doch, du hast recht, mein 6110 hat. Ey, wir wollen jetzt hier keine Markenwerbung machen. Nee. Stimmt, das hat Ewigkeiten durchgehalten. Genau.
Das war so, also aus heutiger Sicht unvorstellbar. Nein, du hast schon recht, man hatte so Handys, so klassische Handys, die hatten ja keine Internetfunktion, die mussten ja nur telefonieren. Und Snake spielen und da ist man ja ewig mit ausgekommen, da hat man 3-4 Tage nicht aufgeladen. Ne?
Ja, dennoch ist es natürlich, wir reden ja hier über einen Zeitraum von Jahren.
Genau.
Ja, natürlich muss in dieser Zeit irgendjemand dieses Handy aufgeladen haben und irgendjemand muss die Rechnung für den laufenden Vertrag weitergezahlt haben.
Und selbst wenn man wer jetzt sagt, naja, es könnte ja prepaid sein, selbst da musste man damals, ich glaube, alle 12 Monate oder so. Also man musste da auch
in regelmäßigen Ständen irgendwie mal aufladen oder
genau.
Irgendwas.
Also machen. Es war zwar in Monaten, glaube alle 12 Monate einmal.
Oder ja, so. Ich glaube, so ein Minimalguthaben, irgendwie so was 1,50 oder 2,50
genau.
Oder sowas, damit man erreichbar blieb.
Jedenfalls wird hier wieder mit einem Element gearbeitet. Also wir hatten schon das Element der Rückwärtsnachricht, jetzt haben wir das Element der Geisterbotschaft vom Handy.
Ja.
Also der Geist spricht. Was sehr gut eingebaut ist. Also hier wieder, Storytelling ist gut, ist auch stimmig, man kann damit auch leben. Und die Sache ist die, dieses Element Nolo, die Ex-Freundin, die wirkt ja unglaublich herzig und man hat ja fast ein bisschen Mitleid mit ihr und sie erzählt daraufhin aber, dass sie erzählt auch, wie sie Tron kennengelernt hat, nämlich auf einem Urlaub, wo er da war. Leute, die Boris Floricic mal im Netz sehen, die glauben nicht, dass er mit einem Partygirl zusammen war. Also, wenn man mal so...
Oh, sowas fällt mir immer unheimlich schwer, sowas zu beurteilen.
War schon ein Nerd. Und zu einer Zeit, wo Nerd sein nicht cool war. Heute ist das ein bisschen cool. Aber 2000, ganz ehrlich.
Ach Markus, alles ist möglich. Also das würde ich jetzt nicht anfechten
okay.
wollen. Das wissen wir nicht, ob Tron vielleicht in seinem zweiten geheimen Leben ein Playboy war und jede Nacht ein anderes Mädel mit nach Hause genommen hat. Keiner weiß es, würde ich auch nicht beurteilen wollen. Feststeht ist, dass sie gut in die Storyline eingeflochten wird, nämlich eigentlich nur über diese Angestellte in dem Reisebüro. Und dann wird ihm gesagt, ach Mensch, geh doch da, buch doch da deine LL-Reise drüber. Und übrigens, so nebenbei, das ist die Ex-Freundin von Tron.
Ja.
Das heißt, eigentlich arbeitet man mit der Holzhammer-Methode, aber das wird so selbstverständlich genannt, dass du es einfach so als ganz flüssigen Teil der Story betrachtest.
War mir teilweise ein bisschen zu beiläufig. Und Kim Schmidtke quasi als Kuppler, der Tron ja, der T-Rex ja beinahe, raufschubsen wollte auf Nolo. Das war mir teilweise ein bisschen sehr plakativ, ehrlich gesagt.
Ich habe mir vor allem gleich am Anfang habe ich mir die Frage gestellt, woher weiß der das, dass das die Ex-Freundin von Tron ist? Aber ich bin ja noch in den Folgen noch nicht so ganz am Ende. Das heißt, vielleicht ergibt sich da noch die eine oder andere.
Ja, das ist interessant. Das habe ich mich auch Erkenntnis. Gefragt. Die, Spoiler jetzt nicht raus, weil noch ein paar Ebenen auftauchen. Es wird ein kleiner Ausblick auf die nächsten Folgen gemacht. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als dieses Hörspiel rauskam, war eine Staffel fertig und eine Staffel waren 5 Folgen.
Ja.
Also es wurde ein bisschen vorgegriffen, man hatte schon ein bisschen vorproduziert und der Vorgriff der ist eigentlich recht gut und der zeigt auch etwas. Nämlich, es gibt der Rolle Nolo ein kleines, so ein kleines Drumherum. Sie sagt nämlich in einem Satz, als T-Rex fragt dann so, ob sie dann da alleine wäre und so weiter. Und dann sagt sie, auf sie würden mehr Leute aufpassen, als er
denkt. Als man denkt, ja. Genau, das ist das, worauf ich vorhin schon angespielt habe. Das ist ein Satz, der noch oft wiederholt wird.
Genau.
Und sich auch hier und da dann auch bewahrheitet.
Ja, und da, da kommt aber noch ein bisschen mehr. Also es wird noch klar, warum dieser Satz gesagt wird. Aber das machen wir heute in der ersten Folge alles noch nicht klar. Ja, letzte Variante und Personenabsprache ist natürlich ING.
ING. Ich muss jetzt gerade tatsächlich nochmal ordnen, weil ich habe jetzt gerade nochmal wiederholend die ersten zwei Folgen geholt. Ist der denn tatsächlich in Folge 1 schon mit drin, ja?
Also noch nicht so plakativ, nein.
Ich glaube noch nicht, ich glaube, er kommt erst in Folge 2 dazu. ING, ein sozusagen, wir nennen das mal einen übermächtig erscheinenden Internetkünstler, der so ein bisschen auftritt als Verwalter des digitalen Vermächtnisses von Tron. Hm. Ja, interessant. Also kann man auch noch gar nicht so viel zu sagen, denn diese Rolle erfährt ja auch noch die eine oder andere Wendung
genau.
Im Laufe der Zeit.
Genau. Also mit der ersten Folge sind wir da eigentlich schon durch, weil es passiert ja in der ersten Folge, also man muss auch klar sagen, ich glaube, wir hatten ja überlegt, ob wir die erste und zweite Folge sozusagen im Bundle machen. Ich war dagegen, bin ich ehrlich, weil wir jetzt, wenn man die Zeit sieht, wir hätten das schwer eine gute Zeit gepresst.
Ja, ich hatte auch einfach nicht die Kraft, mich dagegen zu wehren.
Das ist mal schwierig mit dem Programmchef. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir jetzt an dem Punkt sind, also die CD schließt und jetzt kommt etwas hinzu, was du am Anfang jetzt schon erwähnt hattest, nämlich man hört den Song in voller Länge. Mhm. Ein schönes Gimmick.
Absolut. Also
ein schönes Gimmick. Wie gesagt, der Song ist ja nichts Weltbewegendes, aber es ist schön, dass man merkt, die haben sich so viel Mühe gegeben, die haben sogar so einen Song zusammengezimmert und den packen die mir jetzt in voller Länge auch noch ans Ende. Dass ich mir den anhören kann. Ein paar Schlussworte von Helmut Krauss, auch cool. Und
ja.
Also es gibt ja diese Ausleitung von Helmut Krauss, wo er sagt, wenn ihr jetzt noch Lust darauf habt und seht,
genau,
was
weitergeht, dann. Na, genau, da toll. Da macht der Helmut Krauss natürlich noch so einen kleinen Cliffhanger hinten dran, weil die ersten zwei Folgen sind ja eine Doppelfolge, die gehören zusammen. An dieser Stelle wird im Weiteren dann im nächsten Cast nochmal besprochen. Lebt Tupac dann nun noch oder nicht? Das wollen wir an dieser Stelle jetzt noch gar nicht weiter thematisieren, auch ansonsten, obwohl das Thema Tupac natürlich so unheimlich viel Möglichkeiten gäbe. Wie gesagt, das heben wir uns mal für eine andere Storyline auf oder ihr euch. Das müssen wir mal schauen. Darf ich zum Abschluss mal nochmal so ein Wort sagen, weil ich ehrlich gesagt wusste ich in diesem Fall gar nicht so richtig, wie ich mich vorbereiten sollte, abgesehen vom Hören der Folge. Aber auch ich bin ja mittlerweile dazu übergegangen, immer mal so ein bisschen Daten und Fakten abzurufen. Und tatsächlich hat mich eine Sache beschäftigt. Ich bin jetzt eingangs noch nicht dazu gekommen, weil du dann schon so schnell so geschickt zum nächsten Thema übergeleitet hast. Die Zahl 23. Da habe ich jetzt einfach mal ein bisschen recherchiert für den geneigten Zuhörer. Ich finde es schon durchaus amüsant. Also,
Warte.
Ja.
Ja. Dinge mit der 23 von Dirk.
Vielen Dank. Es gibt ja einen Mythos um diese Zahl 23. Ja, und es gibt haarsträubende Dinge davon. Es gibt erstaunliche Dinge dabei. Ein Mythos wurde geschaffen von Robert Anton Wilson, der in den 70er Jahren das Buch Illuminatus geschrieben hat.
Hast du die gelesen?
Nein, habe ich nicht, aber ich habe es jetzt auf der...
Drei Bücher.
Ah ja, ich weiß. Ich hab's definitiv jetzt auf der Liste. Ich bin jetzt heute erst über die Recherche drauf gestoßen. Nicht zu verwechseln bitte mit Illuminati. Das ist was anderes.
Ist übrigens ein Dreiteiler. Ich hake mal ganz kurz ein. Robert Anton Wilson und Robert Shee haben Illuminatus geschrieben. Es ist ein Dreiteiler, der goldene Apfel, der Leviathan und das Auge der Pyramide.
Ja.
Drei coole Bücher. Man muss allerdings bereit sein, sehr abgedrehten Lesestoff zu lesen. Der Hauptprotagonist heißt Hack Bazelein und fährt mit einem goldenen U-Boot durch die Welt und versucht ständig den Weltkrieg aufzuhalten. So mal als Grund. Also man muss sehr bereit sein, auf eine sehr abgedrehte Geschichte zu kommen. Robert Anton Wilson hat in den 70ern aber einen wichtigen Satz gesagt. Und da war er wirklich legendär seiner Zeit voraus. Er hat gesagt, in Zukunft werden Besitztümer keinen Wert mehr darstellen, sondern Informationen. Und wenn man heute in die sozialen Medien geht, hat er da komplett recht gehabt. Also da war er seiner Zeit sehr weit voraus und hat was sehr Wahres gesagt.
Das ist richtig, das ist weitsichtig gedacht.
Aber ich gebe dich weiter
jetzt. Ich reiß das jetzt nochmal ganz kurz. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Womit wird die Zahl 23 verquickt? Wir fangen damit an, dass Mann und Frau jeweils 23 Chromosomenpaare haben, was darin ja schon mal eine natürliche Ordnung gibt. Gaius Julius C. wurde mit exakt 23 Dolchstößen getötet. Zumindest berichtet das die Legende, so exakt wie das eben sein kann.
Wir haben den Obduktionsbericht nicht vorliegen.
Richtig. Wir alle erinnern uns, und an der Stelle muss man es ernsthaft sagen, tatsächlich mit Schränken an den 11. September 2001. Nun muss man allerdings sagen, dass die Quersumme von 11.09.2001 genau 23 dran ist. Die Quersumme der 23 wiederum ist 5. Was gerne mit dem Pentagramm oder wie es andere Leute nennen, dem Drudenfuß verquickt sind. Starke Symbolistik, also ja, warum nicht? Der Hacker Karl Koch, lustige Analogie zu Tron, wurde an einem 23. April im Alter von 23 Jahren getötet. Die USA haben 23 Atombomben zum Test auf das Bikini-Atoll geworfen. Richard Nixon wurde seines Amtes enthoben nach Artikel 2 Absatz 3 US-Verfassung.
Natürlich.
Der 23.12. ist die Wintersonnenwende und das Ende des Maya-Kalenders. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich am allergeilsten. Es gibt eine japanische Automarke, die ist uns allen bekannt. Aber wir machen keine Werbung, weil wir werden ja auch nicht bezahlt dafür. Die besetzt sich aus den zwei Worten nie, was so viel wie Dame, aber auch zwei heißt, und Son, was so viel wie Herr, aber auch drei heißt, zusammen. Also, schaut mal vor die Tür, guckt mal in euren Schein, was ihr für ein Fahrzeug fahrt. Ihr könntet Teil des Ganzen sein.
Ich könnte noch ein bisschen was ergänzen. Für die ganz schlimmen Leute, die an sowas glauben, das Grundgesetz wurde am 23.05.1949 erlassen. Und wichtig ist, die 23 ist mit drin. Und die Quersumme von 1949 ist, 23. Also wenn man suchen will, man findet's.
Man findet. Und die Legende berichtet, dass die Wellen, die an einem Strand anbrennten, dass jede 23. größer ist als die anderen. Also wir sehen, es geht tatsächlich ins Abstruse. Es gibt natürlich eine ganz einfache Erklärung für solche Geschichten. Es gibt markante Zahlen in unserer Mathematik. Das hat was mit persönlichem Befinden, das hat aber auch was mit dem Aufbau unseres mathematischen Systems zu tun. Und das kann man in jegliche Richtung spinnen. Die 2 und die 3 sind sehr eng miteinander verzahnte Zahlen. Und natürlich findet sich da, wenn man das konstruieren möchte, sicherlich überall irgendwo die 2 und die 3 wieder. Ich würde das nicht so ganz überbewerten, denn letztendlich auch mathematisch gesprochen, der Zufall spielt er notfalls auch mit. Und der Zufall verhält sich nun mal nicht linear. Das heißt, dann kommt die 23 vielleicht halt zufällig ein bisschen öfter vor. Aber ich denke, dass es eher im Sinne des Betrachters liegt. Wenn man etwas sucht, dann findet man es auch.
Und falls ihr jetzt gespannt seid, ich glaube, der Film 23, nicht so wie es scheint, wird auch Thema werden. Da habe ich jetzt ein bisschen Bock drauf, nachdem du dieses Thema angesprochen hast.
Ich habe mich königlich amüsiert im Rahmen der Recherche. Ich könnte jetzt noch einen ganzen Abend über diese Theorien weitersprechen, aber das sprengt den Rahmen. Ich habe nur die schönsten rausgesucht.
Und du hast ja noch, kannst du dich in unserem Vorgespräch, und damit schließt diese Folge auch, haben wir uns Gedanken gemacht, ob wir diese Folge überhaupt voll kriegen.
Ging uns gut.
Und das, jetzt sind wir bei 50 Minuten und haben nicht mal viel angespoilert und haben wirklich nur Daten geliefert. Also wir haben natürlich ein bisschen Storylines gemacht, aber ich glaube, ihr habt alle noch genug Luft, diese Folge zu hören. Und lasst euch einfach mal drauf ein. Offenbarung 23, erster Teil, steigt mal ein und fühlt mal, ob euch das ein bisschen mit reinzieht. Also ich habe ganz viele gehört, die mir auch gesagt haben, ja, ich habe eigentlich ein bisschen Bammel gehabt davor, weil es so ein komisches Thema ist. Ja. Aber es ist doch halt zum großen Teil, und das liegt auch am Verlag, es ist halt auch viel Unterhaltung. Und das macht auch Spaß, sich da mal reinzuhören.
Absolut. Lasst uns bitte wissen, ob wir zu viel spoilern, ob wir zu wenig spoilern. Bewertet und schreibt uns einfach.
Genau. Schön hätte ich nicht sagen können. Und ich muss dazu sagen, Dirk hatte Bedenken beim Machen dieses Podcasts, aber nicht, weil er ihn nicht machen wollte, sondern weil er regulierend eingegriffen hat. Und jetzt hat er auch regulierend eingegriffen und gesagt, wisst ihr was, wenn euch das nicht gefällt, bewertet uns einfach. Schönes Schlusswort.
Vielen Dank.
Das war's. Wir sind raus.
Bis dahin.